Literaturhaus Bremen, der Podcast. Quecksilberlicht, so heißt der neue Roman des österreichischen Schriftstellers Thomas Stangl. Eine fantastische Lektüre, das fand auch die Jury, die Thomas Stangl mit dem Bremer Literaturpreis auszeichnete. Herzlichen Glückwunsch zunächst, Thomas Stangl, und willkommen beim Literaturhaus-Podcast mit Silke Behl. Für mich war die Lektüre wirklich aufregend. Ich hatte häufiger mal richtig Puls. Dabei hat der Roman eigentlich gar keinen Plot im herkömmlichen Sinn. Es handelt sich eher um einen philosophischen Roadtrip, würde ich sagen, einen Trip durch Zeit und Raum. Und ich finde es auch schwer, über diesen Roman zu sprechen, denn es gibt so viele Gedanken, die sich erst beim Lesen verfertigen. Und es scheint, als ob das beim Schreiben nicht viel anders gewesen ist. Richtig?
Ich denke, dass das, was im Buch steht, dann eigentlich immer mehr ist, als das, was ich nachher darüber sagen kann, und dass das Sprechen über das Buch im Nachhinein dann immer etwas vager ist, als das ja doch schon mal ausformulierte und im Buch festgehaltene. Aber natürlich ist es so, dass das, was im Buch steht, ja, für viele, viele Leser und Leserinnen das Verständnis erleichtert, wenn man sozusagen kleine Schlüssel oder kleine Hinweise geben kann. Ja, wie beispielsweise bei einem Buch wie Quecksilberlicht, das so vielfältige Ausgangspunkte hat, wie diese einzelnen Bestandteile des Buches zusammenhängen und auf welche Art sie ein Ganzes formen.
Ja, genau, Thomas Stangl, aber welche Ausgangspunkte waren das nun genau, die Sie im Kopf hatten, und wie kommen die zusammen?
Es gab eigentlich mehrere Ausgangspunkte. Einer davon war eine Familienanekdote, die ich öfters erzählt bekommen habe, dass meine Großmutter, als sie als junges Mädchen die Nachricht vom Tod ihres Vaters gehört hat, auf die Straße gelaufen sein soll und Gott verflucht, oder Gott verflucht ist zu stark gesagt, aber Gott angeschrien, warum hast du mir das angetan, Gott? Eine Geste, die eigentlich mit nichts, das ich sonst von meiner Großmutter weiß, so wirklich zusammenhängt. Und die ich lange eben nur als irgendeine Familienanekdote aufgefasst habe, bevor ich gemerkt habe, dass sie wirklich auch etwas mit mir zu tun hat, etwas mit dem, was mich mit der Welt der Bücher, des Schreibens, der Literatur verbindet. Es war nämlich so, dass meine Großmutter im Prinzip Lehrerin hätte werden wollen. Sie ist in einem Arbeiterbezirk in Wien, in eher armen Verhältnissen aufgewachsen. Es gab aber Ersparnisse, die ihr das ermöglichen hätten sollen. Und durch die Krankheit und den Tod ihres Vaters war dann sozusagen auch ihre eigene Zukunft mit einem Schlag ausgelöscht. Und sie wusste, dass sie nicht Lehrerin werden konnte, dass sie von der Schule abgehen musste, als Dienstmädchen arbeiten und ihr ganzes Leben in den eher bescheidenen Verhältnissen bleiben musste. Gleichzeitig scheint es aber so, dass für sie diese zweite Welt, die sie vorher kennengelernt hatte, die Welt des Lesens, der Bücher, die Welt der Kultur, wenn man das so sagen kann, wichtig geblieben ist, und dass sie immer so etwas wie ein zweites Leben neben ihrem eigentlichen Leben, wenn auch in ganz minimalem Ausmaß, führen konnte. Und dieses zweite Leben, diese Welt der Bücher, die Welt des Theaters und ganz allgemein der sogenannten Kultur, hat dann eben auch mich über die Generationen hinweg sozusagen erwartet. Ich habe Bücher in der Wohnung vorgefunden, konnte von klein auf die Faszination an Büchern, am Lesen, an dieser zweiten Welt finden. Ich wollte dann aber nicht einfach die Biografie meiner Großeltern oder eine Familiengeschichte erzählen, sondern habe versucht, dieser zweiten Welt, ihrer Faszination und dem Wunderbaren an ihr, aber vielleicht auch dem Gefährlichen und nicht an, und dem, was sie auch mit Macht und mit Gewalt zu tun haben kann, nachzuspüren in ganz anderen historischen, ganz anderen kulturellen Umfeldern. Auf diese Art sind dann auch die Brontes, die Bronte-Geschwister. Und auf diese Art ist dann auch der erste chinesische Kaiser, Qi Huangdi, ins Spiel für mich gekommen.
Ich finde das total spannend, wie Sie das jetzt erzählen, Thomas Stangl. Fassen wir nochmal kurz zusammen. Ausgangspunkt war also das Schicksal der Großmutter und die Familiengeschichte. Und um das nochmal besser zu verstehen, was Sie eben erzählt haben, nochmal eine Stelle im Zitat. Da heißt es im Roman, die Großmutter ist mir zu nah und zu fern zugleich, als würden dort Figuren statt Menschen leben. Ist das, Thomas Stangl, auch der Grund, warum Sie die Großmutter mit anderen Romanfiguren, ja, ich würde fast sagen, umstellen? Das sind Figuren, die eigentlich gar nichts mit ihrer Geschichte zu tun haben. Eben der genannte chinesische Kaiser Xi, der vor 2200 Jahren gelebt hat, und die Geschwister Bronte aus England, die im 19. Jahrhundert dort lebten. Ich finde das eine völlig fantastische Idee, auf die man ja auch erstmal kommen muss. War diese Idee geeignet, sich dann tatsächlich der Großmutter besser nähern zu können?
Ja, durchaus. Ich muss sagen, dass ich auch lange gebraucht habe, um wirklich einen Weg zu finden, diese sehr weit voneinander entfernten Menschen und oder Figuren miteinander in einen sinnvollen und funktionierenden Zusammenhang zu bringen. Und dass ich mich am Anfang des Schreibens öfters gefragt habe, ob das nicht auch etwas Verrücktes an sich hat. Was ich interessant gefunden habe und merkwürdig beim Schreiben ist, dass es mir in vielerlei Hinsicht leichter gefallen ist, mich in den mir sehr fremden und in vielem auch durchaus widerlichen chinesischen Kaiser hineinzuversetzen oder auch mich in jemanden wie Branwell Bronte, den unbekannten Bruder der bekannten Bronte-Schwester, hineinzuversetzen, als in die mir scheinbar näheren Großmütter, es spielen eigentlich beide Großmütter eine Rolle im Buch, und dass ich viel größere Skrupel hatte, irgendetwas auch dazu zu erfinden und aus der Innenperspektive dieser Großmütter zu schreiben, weil mir das wie ein Verrat an den wirklichen Menschen vorgekommen wäre. Während ich diese Skrupel bei den zur Geschichte und zur Kulturgeschichte gehörenden Personen der Brontes oder des chinesischen Kaisers viel weniger hatte.
Ja, ich glaube, das können wir jetzt viel besser nachvollziehen, dass es Ihnen leichter gefallen ist, die Bedenken im Hinblick auf die, ja, Familiengeschichte und die Großmütter und das persönliche Schreiben zu überwinden. Aber ich würde gerne noch mal auf einen Punkt zurückkommen. Es ist ja noch nicht ganz deutlich, wie und zu welchem Ende all diese Figuren zusammengebracht werden. Ich habe lange darüber nachgedacht, wo die Berührungspunkte liegen könnten. Gibt es etwas, was all diese Figuren vereint? Bei mir gab es da erstmal, ja, eine Hypothese, würde ich sagen. Es geht vor allem um das Verhältnis zur Wirklichkeit. Der chinesische Kaiser zum Beispiel, der schafft sich seine eigene Wirklichkeit, indem er die Vergangenheit auslöscht. Er tut so, als habe es nichts vor ihm gegeben und als würde es auch nach ihm nichts geben. Die Geschwister Bronte flüchten sich in Illusionswelten, weil sie dann vielleicht dem engen Leben des 19. Jahrhunderts in England entkommen wollen oder entkommen können. Und treffen sich da wiederum auch diese Figuren mit der Figur oder den Figuren ihrer Großmütter und ihrer Familie?
Ja, genau. Vielleicht noch konkreter gesagt ist es das Verhältnis zum Tod. Und ich erläutere das vielleicht am besten von der Figur des chinesischen Kaisers her, der nicht nur Bücher verbrennen hat lassen und die chinesische Mauer in wesentlichen Teilen errichten hat lassen, sondern der auch während seiner ganzen Herrscherzeit eine Gruft für sich selbst errichten hat lassen, eine Art von unterirdischem Mausoleum. Das ist den meisten wahrscheinlich durch die Terrakotta-Armee bekannt, die in der Nähe rund um dieses Mausoleum gefunden wurde. Im Inneren der Gruft sollte aber sein ganzes Reich, das heißt aus seiner Perspektive die ganze Welt, dargestellt werden und wiedergegeben sein. Mit seinem Sarkophag im Zentrum rundherum die großen chinesischen Ströme aus Quecksilber nachgebildet und durch ausgeklügelte Mechanismen sogar in Bewegung versetzt. Das Meer aus Quecksilber, die Sonne und der Mond an der Decke der Gruft aus Quecksilber nachgebildet, mit allen möglichen seiner Konkubinen, seiner Diener rund um ihn im Mausoleum. Er wollte also eine sozusagen vollständige zweite Welt errichten, in der er für immer im Mittelpunkt weiter existieren könnte. Und diese bizarre Machtfantasie und Unsterblichkeitsfantasie hat natürlich etwas Beängstigendes an sich. Ich habe es für mich auch etwas beunruhigend gefunden, mir die Frage zu stellen, was diese Fantasie dann eigentlich auch mit Literatur zu tun hat und mit dem, was man als Schreibender versucht, ob man nicht in ähnlicher Weise versucht, dem Tod zu entgehen, indem man eine zweite Welt aufbaut, über die man Macht hat und mehr Macht, als man sie im wirklichen Leben haben kann.
Ja, vielen Dank, Thomas Stangl. Damit haben Sie schon eine Frage beantwortet, die ich auch noch gern gestellt hätte. Denn es heißt in einer Passage des Romans, eine Macht über den Tod hinaus, das ist das Einzige, was zählt. Und diese Macht gehört ja irgendwie untrennbar zur Literatur. Autoren, Autorinnen können auch unsterblich werden.
Ja, und diese Fantasie hat einerseits was, jetzt nicht nur was die Person selbst des Schriftstellers betrifft, sondern eher was das Weiterleben vergangener Welten betrifft oder die Möglichkeit des Zugangs zum Denken und zum Leben von Menschen, die seit langem gestorben sind, hat diese Fantasie ja durchaus etwas Wichtiges und Wunderbares an sich. Gleichzeitig hat sie durch diese Art von Macht, die man sich anmaßt und ja den Zwang oder die Illusion, man könnte aussuchen, was darf überleben, was ist wichtig, was kann man weglassen, was ist vergessenswert. Und ja, eben diese Anmaßung auswählen zu können, was dastehen soll und was weggelassen werden kann.
Kommen wir in diesem Zusammenhang doch vielleicht nochmal zurück auf die Anmaßungen des chinesischen Kaisers. In dem Moment, in dem sie nämlich in ihn hineinschlüpfen, sich in ihn hineinversetzen, wird noch ein ganz anderes Bild sichtbar. Nämlich das eines zu Tode verängstigten Mannes, der mit aller Macht versucht, gegen die allerletzte Wahrheit, die von der eigenen Endlichkeit, anzuwüten. Wie ist Ihnen das gelungen, diese verletzliche Seite zu fassen zu bekommen?
Ja, das war mir sehr wichtig. Ich freue mich über diese Frage, gerade diese Ambivalenz zu zeigen und diese schreckliche Widersprüchlichkeit, dass jemand zugleich ein Massenmörder sein kann, der Millionen von Menschen töten lässt, und ein trauriges, dickes Kind sozusagen. Und diese Ambivalenz habe ich dann wiederum auf etwas unschuldigere Weise in jemanden wie Branwell Bronte wiedergefunden, der einerseits der empfindsame Dichter ist oder sein möchte und der andererseits in seinen Schriften mit großer Begeisterung Statistiken darüber aufstellt, wie viele Soldaten der eigenen Armee und wie viele der Soldaten der feindlichen Armee getötet wurden und mit Begeisterung die Zahlen vergleicht und sieht, die eigene Armee im Buch ist erfolgreich, weil Zehntausende Menschen von der anderen Seite mehr gestorben sind. Und das sind Statistiken im Inneren eines Buchs, das ein Jugendlicher schreibt und das im Grunde dann kaum jemand später je gelesen hat. Aber diese fantastische Macht über den Tod, und zwar nicht nur über den eigenen Tod, sondern auch über den Tod der anderen, ja, hat dieser an sich wunderbaren kindlichen Dichtung Bronte-Geschwister auch wieder einiges von ihrem Zauber und ihrer Unschuld.
Das stimmt. Und Sie haben mir auch die Ambivalenz des Branwell Bronte sehr nahegebracht. Ich denke da besonders an eine Stelle im Roman. Branwell spaziert da durch London und er sagt, Teil der Welt sein, niemand, bewusstloser Teil der Welt. Ich fand, das war ein ganz toller Satz. Und das verbindet sich für mich auch mit dem Vorhaben, in der Welt zu sein, wirklich zu sein. Unterscheidet ihn das auch von seinen Schwestern?
Ich weiß gar nicht, inwieweit man sagen kann, dass es seinen Schwestern gelungen oder nicht gelungen sein kann. Ich denke an die Art, in der Emily Bronte mit der Landschaft in Yorkshire verbunden war und mit den Tieren, denen sie, wenn man das aus der Vergangenheit und von den biografischen Details her, die man kennt, so sagen kann, vielleicht noch näher gestanden ist als den Menschen, zumindest als Menschen außerhalb ihrer Familie. Also ich denke, dass jedenfalls Emily Bronte es vielleicht sogar vielleicht noch mehr als Branwell oder als den Branwell, wie er für mich erschienen ist, gelungen sein könnte.
Also halten wir fest, dass sowohl die Geschwister Bronte als auch der chinesische Kaiser Ambivalenzen aufzeigen. Und dann nähern sie sich immer mehr auch einem Teil der Familiengeschichte. Da scheint auch die Vergangenheit auf, die Nazizeit, das Wegschauen, das nicht wahrhaben wollen. Und sie erzählen ein Ereignis aus dem Jahr 1938, das auch Teil der Familienerinnerung wurde. Was war das?
Ein Nachbarsjunge ist im Jahr 1938 zu Besuch zu meiner Großmutter gekommen, ein mit ihrer älteren Tochter befreundeter, ungefähr 20-jähriger Junge und hat mit Begeisterung erzählt, wie er am Tag der Reichspogromnacht gemeinsam mit einem älteren Parteigenossen ja in Wohnungen von Juden eingedrungen hat und sie entweder gezwungen hat, aus dem Fenster zu springen oder ihnen gedroht hat, ja, sie dazu zu zwingen. Es ist nicht ganz klar. Und meine Großmutter war von dieser Geschichte entsetzt und hat zu diesem Nachbarsjungen den hilflosen Satz gesagt, aber Oskar, fürchtest du nicht die Strafe Gottes? Das ist also eine zweite Anrufung an Gott, die sie in ihrem Leben gemacht hat, wiederum aus einer Situation von völliger Hilflosigkeit heraus, weil sie unter diesen Verhältnissen, ja, wo die Verbrecher an der Macht waren und das Recht machtlos, ja nicht nirgendwo hingehen hätte können, um dieses Verbrechen des Nachbarsjungen anzuzeigen oder es keine Behörde gegeben hätte, die dieses Verhalten bestraft hätte. Also diese Umkehrung von Macht und Recht und die hilflose Anrufung an Gott, so wie sie beim Tod ihres Vaters 35 Jahre davor hilflos Gott angerufen hat, das hat diese schreckliche Szene einen notwendigen, wichtigen Platz in dem Buch einnehmen lassen.
Ja, darf ich noch mal ein Zitat aus dem Roman anführen? Da geht es um die andere Großmutter, also die eher auf dem rechten Spektrum der Geschichte oder der Gesellschaftspolitik gestanden hat. Das Zitat geht so: Ihre Geschichte ist eine von Leid und Verlust, aber sie war nur als eine des Ressentiments, der Verbitterung, der Geschichtsblindheit zu hören. Und ihr Gespenst ist ausgerechnet an mich gebunden, der in keinem einzigen Thema ihre Meinung teilt. Ist damit auch die Unmöglichkeit benannt, etwas Wirkliches über die Wirklichkeit anderer zu formulieren?
Ja, das ist jetzt wiederum ein Zitat, das sich auf die andere Großmutter bezieht. Ich habe ja einmal im Buch die Formulierung von der linken und der rechten Seite der Familie erwähnt. Das heißt, die Großmutter, die mit 13 Jahren aus dem Haus läuft und die mit fast 50 Jahren dann diese Geschichte des Nachbarsjungen hört, die Das ist sozusagen die Großmutter von der linken Seite der Familie, die nie irgendwelche Nähe zu und irgendwelche Sympathien für Nationalsozialisten gehabt hätte. Und deren Meinungen ich möglicherweise in manchen Punkten geteilt hätte, in vielen natürlich auch nicht, aus was schon am Generationsunterschied liegt. Die andere Großmutter, die ich noch gekannt habe und die mir persönlich nahe ist, ja, das ist wiederum der Mensch, bei dem ich diesen Widerspruch und diese Ambivalenz fühle von der großen Nähe, die ich zu ihr als Kind hatte, hin zum Wissen, dass, ja, dass sie in den meisten ihrer Überzeugungen und in dem meisten, was sie über die Welt und über die Gesellschaft gedacht hat, völlig auf der anderen Seite stehen würde als ich. Und diese zwei Seiten einer Person zusammenzudenken, diese zwei Seiten eines Menschen, das ist, denke ich, ja, etwas, das zu den schönen Möglichkeiten von Literatur gehört, ohne dass man zwanghaft versuchen müsste, sie irgendwie auf einen Punkt zu bringen und auf eine Formel zu bringen und sagen, diese Person war so und so. Schöner ist, finde ich, zu zeigen, diese Person war so und gleichzeitig auch ganz anders und es ist trotzdem die ein und dieselbe Person.
Genau, das ist das, was die Literatur kann und was sie auszeichnet. Und es ist das, was uns auch am Lesen und an den Büchern hält. Ich bin zumindest anders aus diesem Roman rausgegangen, als ich reingegangen bin. Sind Sie auch anders aus dem Schreiben herausgegangen?
Ich hoffe ja. Ja, ich denke allem, was ich schreibe und eigentlich auch mit allem, was ich lese, komme ich auf einen ein bisschen anderen Punkt und verändere ich mich ein wenig und ich könnte eigentlich das Schreiben und Lesen überhaupt nicht von meinem sonstigen Leben trennen und
Ja, es geht Ihnen als Leser auch nicht anders als uns. Es gibt auch ganz viele Hinweise im Roman auf Blake zum Beispiel, auf Edgar Allan Poe, auf Proust und vor allem auf Virginia Woolf.
Eigentlich war eine der Keimzellen des Buches war ein kleiner Text, von den Virginia Woolf kurz vor ihrem Tod geschrieben hat, in dem sie auf ihre ältesten Kindheitserinnerungen sehr intensiv beschreibt und überlegt, ob so intensive Erinnerungen nicht für sich noch weiterleben würden und vielleicht sogar über die Person, zu der diese Erinnerungen gehören, weiterleben könnten. Und diese Idee fand ich wunderschön und mit ihr habe ich auch in dem Roman, also sie stand eigentlich bei allen verschiedenen Aspekten dieses Romans für mich auch irgendwo im Hinterkopf und im Hintergrund.
Ja, das war der Hintergrund für Thomas Stangls fantastischen Roman Quecksilberlicht. Thomas Stangl, wir freuen uns mit Ihnen über den Bremer Literaturpreis und wir freuen uns auf Sie, wenn Sie im Januar hier in Bremen sind zur Preisverleihung und zur Lesung. Danke, dass Sie Zeit hatten für unseren Literaturhaus-Podcast. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss.
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Das war Literaturhaus Bremen, der Podcast.